Heute Abend möchte ich nun ein sehr bekanntes Wort lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, den 8. Vers. Ein ganz kurzer Vers, aber ist sehr gut bekannt. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Dieses ist nicht nur eines der bekanntesten Worte in der Bibel, in der Christenheit, wenn es auch Christen gibt, die sagen, Jesus ist tot und er ist heute nicht mehr derselbe. Zwar auf seiner Erdenzeit war er so und in der ersten Christenheit, aber nachdem haben sich Sachen verändert. Gott hat sein Büro geschlossen und heute gilt das nicht mehr. Trotzdem wissen manche Christen, dass Jesus auch heute noch der gleiche ist. Wenn dieses nun eine der erfreulichsten Wahrheiten ist, ist es auch eine der erschreckendsten. Sehr oft sage ich, dies ist ein furchtbares Wort. Man kann fast sagen, möge Gott schenken, dass er nicht derselbe ist. Wie schrecklich, wenn Jesus Christus heute noch der gleiche sein sollte. Denken Sie an manche Worte. Denken Sie an seine Reden. Wenn er mit den Schriftgelehrten sprach, mit den Heuchlern, mit den Pharisäern, und er sagte, ihr Ottengezüchte, ihr Schlangenbrut, wie hat er manche verflucht und verdammt, manchen das Heil gebracht, manchen Erlösung, aber manchen auch die Hölle. Darum haben die Menschen ihn umgebracht und gesagt, hinweg mit ihm, der muss gekreuzigt werden. Jesus Christus, der sich nicht verändert. Sie wissen ja, dass Jesus nicht mit der Maria begonnen hat. Er sagte ja den Juden, vor dem Abraham war ich. Vor dem Abraham gelebt habe ich gelebt. Im Kolosserbrief heißt es, Kolosser 1, Vers 16, dass alles Geschaffene durch ihn geschaffen ist und zu ihm geschaffen ist. Das Sichtbare und Unsichtbare. Er ist ja das Alpha und Omega. Er ist der Erste. Er ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist nur Fleisch geworden, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Von Anbeginn der Welt besteht er. Wir können durchs ganze Alte Testament gehen und immer wieder ist die Rede von ihm. Er ist ja eine Person in der Dreieinigkeit. Er ist der ewige Gott. Die Jünger sagten, Philippus sagte, zeig uns den Vater. Er sagt, so lange bin ich schon unter euch. Und du bittest, dass ich euch den Vater zeige? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Dann sagt er auch, der Vater ist größer als ich. Damit zeigt er uns nur die Einheit der Dreieinigkeit. Wenn er gesagt hätte, ich bin genauso groß wie der Vater, dann wären die sich nicht eins gewesen. Aber damit, dass er sagt, der Vater ist größer als ich, zeigt er uns die Einheit mit dem Vater. Und darum kann er sagen, wer den Vater sieht, der sieht mich. Er ist der Christus. Jesus Christus. Gestern, heute, bis in Ewigkeit der gleiche. Er ist der wahrhaftige Gott. Der Prophet Jesaja im Alten Testament, der konnte den Herrn sehen in seinem Tempel, hoch erhoben. Seraphim deckten ihre beiden Augen, beiden Füßen, mit den beiden. Sechs Flügel hatten die, mit zwei flogen sie. Einer rief dem anderen zu, heilig, 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 der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Alle Lande sind seine Ehre voll. Und dann rief der Prophet aus, wehe mir, ich vergehe. Wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Wissen Sie, dass auch in der heutigen Zeit, wenn der Mensch eine lebendige Begegnung hat mit Jesus Christus, dann ruft er genau die Worte aus, wehe mir, ich bin ein Sünder. Wehe mir, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Es gibt keine Begegnung mit Jesus Christus ohne Sündenerkenntnis. Es ist falsch. Es kann eine spiritistische Begegnung sein, es aber nicht eine wirkliche. Wenn wir Jesus Christus begegnen, dann geht es uns so, wie es dem Saulus ergangen ist, dann finden wir uns am Boden, in Staub und Asche vor dem Herrn. Dann sagen wir, Herr, sei mir Sünde gnädig. In der Erweckung erleben wir das immer wieder. Ein kleines siebenjähriges Zulu-Mädchen, die hatte ein Gesicht, in dem sie den Herrn Jesus sah. Sie sagte ihren Eltern, ich habe den Herrn in seine Herrlichkeit gesehen und den Augenblick, als ich ihn sah, war ich mir meine Sündhaftigkeit bewusst. Nach 3 Tagen kamen die Eltern zu mir und sagen, was fangen wir mit unserer Tochter an? Ich sage, warum? Sie sagten, die ist untröstlich. Ich sage, warum? Die weint Tag und Nacht. Sie sagt, ihre Sünden sind so viel wie der Sand am Meer. Den Augenblick, als sie den Herrn sah, war sie sich ihre Sünden bewusst. Der Heilige Geist, der überführt uns von unseren Sünden. Er redet nicht von sich selbst, sondern erhöht den Herrn Jesus. Öffnet unsere Augen, dass wir Jesus schauen. Und wenn wir Jesus erblicken am Kreuz auf Golgatha, dann vergeht uns die Lust zu sündigen. Dann wird der Hass wach im Herzen gegen die Sünde, gegen das Böse. Dem die Sünden gut schmecken und der die Welt genießt, soll nicht von Jesus reden als seinen Herrn und Heiland. Wir können durch die ganze Bibel gehen. Es ist wunderbar, dass Jesus Christus gestern und heute der gleiche ist. Das erleben wir. Wir haben erlebt in Afrika, dass er die Toten auferweckt. Manche schreiben das dem Teufel zu und sagen, das ist spiritistisch. Wenn der Teufel auch bei den Menschen so mächtig ist, größer als Jesus, möchte ich da hinzufügen, dass Jesus allmächtig ist und größer ist als der Teufel. Und was Jesus tun konnte vor 2000 Jahren, das kann er gewiss auch heute tun. Kleiner ist er nicht geworden, schwächer auch nicht. Wenn er sich verändert hat, besteht nur eine Möglichkeit, dass er heute mächtiger ist, als was er vor 2000 Jahren war. Und größer und herrlicher und sein Ruhm desto größer. Er ist der Unveränderte, der sich nicht verwandelt. Er ist derselbe, der gleiche. Nun, wenn wir das sagen, dann denken wir gleich an körperliche Heilung. Wir denken gleich daran, dass, ja, er kann die Blinden heilen, die Lahmen, die Tauben und so weiter. Das kann er. Genauso gut, wie er das auf Erden konnte. Und zwar jetzt noch besser. Denn er sagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich getan habe. Und noch größere Werke als diese, denn ich gehe zum Vater. Aber wenn es die Rede ist von Jesus Christus, gestern und heute, bis in alle Ewigkeit der gleiche, ist die Rede nicht nur von körperlicher Heilung, auch nicht nur von geistiger Heilung. Und wir können auch nicht alles ihm zuschreiben. Es gibt tatsächlich Heilung, die nicht von droben ist. Vor einigen Jahren sagt ein weltberühmter Evangelist, alle Heilung ist von Gott. Wir im primitiven Afrika wissen, dass das nicht so ist. Die Zauberer und die Hexen heilen auch. Die Spiritisten heilen auch. Und manches geschieht im Namen Gottes und sind finstere Mächte, nicht göttliche Mächte. Sind Wunder, die geschehen nicht im Namen Gottes, sondern tatsächlich von unten. Leider in der Welt und in der christlichen Welt gibt es solche Verwirrung. Eines möchte ich Ihnen aber sagen, das Evangelium Jesu Christi befreit. Da wird der Mensch froh, da wird der Mensch glücklich, nicht bedrückt. Da geht er nicht mit einem langen Gesicht. Die Christen erkennt man am strahlenden Gesicht. Christen sind freudige Menschen, sind fröhliche Menschen. Die lieben Gott, die lieben Jesus. Desto mehr ihre Sünden waren. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wir können nicht von Liebe zu Jesus reden, wenn wir keine Vergebung kennen. Und je schlimmer die Sünde, desto besser. Das ist frohe Botschaft. Denn die können Jesus wirklich lieben, weil ihnen viel vergeben ist. Und das Evangelium ist auch ganz einfach. Der Mensch, der kommt zum Herrn, kommt zu Jesus. Da braucht man ihn nicht vorzuschreiben, was er braucht. Da braucht man den Menschen auch nicht sagen, du hast so und so viele Dämonen, du hast so und so viele Geister. Und dem Menschen wird manches gesagt, was er selbst nicht weiß. Wenn die Menschen zu Jesus kamen, fragte er sie immer, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Und wenn sie sagten, erbarme dich unser, dann sagte er, ja, was ist es? Sie sollten das mit Namen nennen. Und nirgends hat er gesagt, wenn sie ihm sagten, sind meine Augen oder sind unsere Augen, hat er gesagt, der große Zeh auch noch dazu. Aber wir tun gerne unseren Senf dazu. Der Herr hat das nicht getan. Er fragte sie, schlicht und einfach, was willst du, dass ich dir tun soll? Denn sagten sie ihm das. Er sagt, glaubst du, dass das geschehen ist? Geschehen kann? Dir geschehe nach deinem Glauben. Aber es gibt manche Christen, die sind verwirrt. Es wird gesagt, ja, sie haben mir gesagt, ich habe diesen Geist und den Geist und so weiter. Und was kommt dabei heraus? Das sind tolle Sachen. Verwechseln Sie Weissagen nicht mit Wahrsagen. Das können wir den Hexen und die Zauberer überlassen. Und Zauberinnen. Aber nicht das ins Evangelium Jesu Christi bringen. Dadurch werden Menschen verwirrt. Und dann sagen die Außenstehenden, mit dem Christentum wollen wir nichts zu tun haben. Die Menschen, die werden nur krank davon. Die Menschen werden nur belastet und bedrückt. Das Evangelium Jesu Christi macht frei. Auch geistig Kranke werden frei. Könnten Ihnen vieles erzählen, dazu reicht die Zeit aber nicht. Heute Abend möchte ich nun nicht über Heilung reden, sondern über Heiligung und Heiligkeit. Darum habe ich den Jesaja, den Propheten, angeführt. Darum habe ich gesagt, dass wenn man Jesus begegnet, man überführt wird von seinen Sünden und dann Rettung und Heil findet von den Sünden. Dann möchte ich noch eines sagen. Im Alten Testament kennen wir die Geschichte ja sehr gut von dem Achan. Sie wissen ja, wie durch den Ungehorsam eines Mannes das ganze Heer Gottes überwunden wurde vom Feind. Wegen einer Sünde des Ungehorsams unter dem Volk Gottes wurde das ganze Heer überwunden. Wenn ich daran denke, dann sage ich, es ist einem sehr nahe zu sagen, es ist keine gute Botschaft, dass Jesus Christus gestern und heute bis in Ewigkeit der gleiche ist. Es gibt zwar Menschen und Christen, die sagen, das Alte Testament gilt nicht mehr. Wir haben jetzt einen neuen Gott, nicht mehr den alten Gott. Gott sei Dank, dass mit dem Gott ich nichts zu tun haben will. Wenn Gott sich beendet, er ist heute noch der gleiche, ob im Alten Testament oder im Neuen Testament. Trotzdem das Alte Testament ein Schatten ist von den zukünftigen. Wenn es heißt, man soll kein Schweinefleisch essen, bedeutet das nicht, dass wir kein Schweinefleisch essen sollen, sondern da ist die Rede von den Schweinen. Wenn ein Mensch gereinigt ist, zum Glauben kommt, bekehrt ist und dann zurückgeht in die Welt, sich wieder in den Kot und Dreck wälzt, der ist ein Schwein. Der frisst Schweinefleisch. Und der Hund, der ausgespien hat, wieder das frisst, der ist ein Hund. So ist das Alte Testament ein Bild von dem Neuen von dem Zukünftigen. Wenn das Lamm geschlachtet wurde, dann war es nicht ein Lamm, sondern das war ein Bild von dem Lamm Gottes, das einst am Kreuz auf Golgatha geschlachtet wurde. Und darum brauchen wir das Bild nicht mehr, denn er ist gekommen und hat es vollbracht. Das ist aber nur nebenbei, dass Sie nicht verwirrt sind und dass Sie sehen, worum es geht. Aber die Tatsache, dass wegen einer Sünde eines Mannes, das hier Gottes vertrieben wurde, dass über 60 Menschen in den Tod stürzten, ist Wahrheit. Und es ist der gleiche Gott auch heute noch. Sie können aber sagen, ja, aber im Neuen Testament findet man das ja nicht mehr. Da ist es ein Gott der Liebe und da ist es der liebe Heiland. Schauen Sie sich nur mal die Gemeinde in Jerusalem an. Die Urchristengemeinde. Da wurde der Anania und seine Frau wegen einer Notlüge in den Tod gestürzt. Da mussten die sterben. Und da hieß es, ihr habt nicht uns gelogen, sondern dem lebendigen Gott. Das war die erste Pfingstgemeinde. Viel die Rede vom Pfingsten und vom Geist Gottes. Schauen Sie mal an, wie die Gemeinde begonnen hat. Und heute gibt es Menschen, die sagen, wir haben den Geist Gottes erlebt, wir haben ein Pfingsten erlebt, und sie wälzen sich noch in der Sünde. Lebt noch mit der Frau, mit der er nicht verheiratet ist, wie die Heiden. Steckt noch in der Hurereisünde. Kann noch lügen und betrügen. Ist noch an Neid und Eifersucht. Und das spielt eine Rolle sogar in der Gemeinde. Die erste Gemeinde zu Jerusalem hat sich der Herr als der heilige Herr erwiesen. Und der Anania, der wurde mit dem Tod bestraft. Und die Sapphira musste nach 3 Stunden aussterben, weil sie sich vereinigt hat, eins wurde mit ihrem Mann in der Lüge. Anstatt dass sie sich vom Mann distanziert hat und sagt, lieber Mann, wenn du zur Hölle gehst, dann will ich nicht mit dir zur Hölle gehen. Das kann ich nicht mitmachen. Aber sie wurde eins mit ihm und starb denselben Tod, litt an denselben Tod. Soll ich noch einen Schritt weitergehen? Da ist manches, was man sagen könnte. Manches Erschreckendes, was ich nicht mal erwähnen will. Wenn ich das sage, können manche hier vielleicht sagen, wir vergessen unsere verlieren unsere Heilsgewissheit. Es ist aber schauderhaft, wenn die Heilsgewissheit so, nur so tief geht, dass ein Satz oder eine Botschaft die wegwehen kann. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, von Vers 9, da heißt es, wenn eine sich Bruder nennt und ist ein Hure oder Lüchne oder Alkoholiker, ein Trunkenbold, mit dem sollen wir nicht einmal am Tische sitzen und mit ihm essen. Wir sollen keine Gemeinschaft haben. Ja, liebe Freunde, man kann das verstehen, wenn manche Theologen sagen, die Bibel gilt nicht für uns heute. Man kann das nicht ernst nehmen. Die Bibel ist zwar ein Buch, wo schwarze Tinte auf weißes Papier geschrieben ist, hat aber Korrektur. Was sagt man? Correction. Hat das nötig. Korrektur nötig. Das gilt nicht für heute. Das müssen wir korrigieren. Ja, aber eins werden wir mit Schrecken wach werden. Der jüngste Tag kommt ganz gewiss. Und wenn die Christenheit auch lau geworden ist und sagt, Gottes Wort gilt nicht, der Tag kommt, wo sie mit Schrecken erwachen. Wenn die Hölle weit ihr Maul aufgerissen hat vor sie und vor diesen Menschen. Und sie in eine ewige Verdammnis stürzen werden. Wehe, wer dazu tut und wer davon nimmt. Gottes Wort muss gelten, auch heute noch. Und wenn es nicht gilt, gehen wir verloren. Und bei dem Volk, wo das Wort Gottes nicht gilt, das Volk hat keine Zukunft. In diese noch in jene Welt. Keine Hoffnung. Damit können wir nicht vor Gott bestehen. Wir müssen zurück zur Bibel, zurück zum Worte Gottes und erkennen, dass das die Wahrheit ist. Und vor dem gibt es keine Erweckung. Alles Reden über Erweckung ist ein frommes Wortenspiel. Es sei denn, dass wir es ernst nehmen mit dem Worte Gottes. Da heißt es nicht, dass wir nicht mit den Unbekehrten essen sollen. Die Bibel sagt, wir müssen aus dieser Welt. Aber wenn einer sich ein Bruder nennt und solches tut, dann nicht. Bei mir im Hause befinden sich Kreter und Araber. Es ist ein Haus, wo Sünde sich treffen. Wo Weltmenschen sich treffen. Die wissen, da finden sie Hilfe. Das hatten sie halt gegen den Herrn Jesus, dass er der Freund der Sünde war. Und dass die Sünde sich um ihn scharten und die Pharisäer sagen, weiß er nicht, wer diese sind. Aber wenn einer sich Bruder nennt und sagt, er ist ein Gläubiger, er ist ein Gotteskind und lebt in der Sünde, sagt die Bibel, der muss gestraft werden. Der muss gerichtet werden. Der muss hinausgewiesen werden. Lasst die draußen Stehenden, aber richtet den, der in der Gemeinde ist. Sünde muss ernst genommen werden. Hört auf mit dem Sündigen. Aber die europäischen Christen, die sagen, das kann man doch nicht. Wir sind nun einmal Sünde und wir bleiben Sünde. Mit was für Sünde wollen sie weiterfahren? Als die Hure zu Jesus kam und er sie nicht verdammt hat und er den Pharisäern gesagt hat, trotz ihrem frommen Reden, sagte, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Und da mussten sie alle, wie ein Hund, den Schwanz zwischen die Beine stecken und davonlaufen. Und als Jesus sich bückte und auf den Boden schrieb und sich erhob, war keine mehr, nur die Hure und er. Er sagt, Frau, haben keine dich verdammt? Nein, dann verdamme ich dich auch nicht. Aber sündige hinfort nicht mehr. Ja, die kleinen Füchse, man kann aufhören zu saufen, zu huren, zu stehlen. Damit müssen wir Schluss machen. Die Kleinen, das können wir nicht. Wenn Jesus uns retten kann und befreien kann von den groben Sünden, wie viel mehr von den Kleinen? Und wenn Sünde hineinkommt, dann heißt es Reue und Buße. Darum sagt Dr. Martin Luther, tägliche Reue und Buße. Kennen Sie das? Und Buße ist Sinnesänderung, Sinnesänderung, dass sich unser Sinn beendet und dass wir in einem neuen, göttlichen Leben wandeln. So wie Jesus auferstanden ist aus den Toten, dass wir auch so aus dem Grab unseres alten Lebens aufstehen und in einem neuen Leben wandeln. Nun möchte ich Ihnen einige Beispiele sagen, um dieses ganz klar zu machen. Ein Prediger und gesegneter Mann Gottes, Verkündiger des Evangeliums, fand, dass in seinem Leben er schwächer wurde. Das Feuer brannte nicht wie zuvor. Die erste Liebe war nicht so glühend. Die Kraft, die dort war, war nicht mehr so wie vordem. Er wusste nicht ein noch aus. Bis eines Tages er sich in sein Schlafzimmer zugeschlossen hat, ist auf die Knie gegangen und hat gesagt, nun Herr, sei mir gnädig. Hat Schreibbogen genommen, seine Feder und ist durch sein Leben gegangen und hat sein Leben bereinigt. Und ist durch seine ganze Vergangenheit gegangen und die Gegenwart. Und hat nur aufgedeckt und ans Licht gebracht, was er ans Licht bringen konnte. Und er sagt, nachdem der Herr ihn überführt hatte von so vielen Sünden. Es gibt manche Sünde im Leben der Gotteskinder. Manche. Und da müssen Sie reine Bahn machen. Die Sachen betrüben den Geist Gottes. Das dämpft den Geist Gottes. Und dann hat er sein Leben bereinigt. Und nachdem er das getan hat, ist er auf die Kanzel und hat Gottes Wort verkündigt. Mit neuem Feuer, mit neuem Eifer und mit einer göttlichen Autorität. Und er sagt, Gott, ich danke dir. Du warst zugegen wie im Anfang, im Beginn meines Dienstes. Da war die neue Glut da. Sehen Sie, dulden Sie Sünde, dann verschwindet, was nicht verschwinden soll aus ihrem Leben. Ein junges Mädchen in der Erweckung führte eine nach dem anderen zum Herrn. Da gibt es junge Mädchen, die haben mehr zum Herrn Jesus geführt, Seelen, in einem Jahr als manche Prediger und Pfarrer im ganzen Leben. Es nicht zu begreifen, was Gott schaffen kann, durch eine Seele, jung oder alt, die sich ihm vollkommen ausliefert und bereit ist, den Geist Gottes walten zu lassen, den Herrn Jesus wirken zu lassen im Leben, um Rettung von den Sünden zu schaffen. Und dann plötzlich hört es auf. Keine Seelen kamen mir zum Herrn. Sie wurde unglücklich, ein Tag ging vorbei, der zweite Tag, der dritte Tag, keine Seele kam ihr zu ihr, keine Seele kam zum Glauben. Wann ist die letzte Seele durch Sie zum Glauben gekommen? Wie viele Seelen haben Sie schon zum Herrn geführt? Manche rühmen sich, ich bin schon 10 Jahre lang gläubig. Haben Sie schon 10 Seelen zum Herrn geführt? Ist eine Seele in 365 Tagen zu viel? Ist das zu viel erwartet? Der allmächtige Christus im Leben eines Christen kann nicht eine Seele zum Herrn führen im Jahr. Eine traurige Sache. Manche sagen, ich bin schon 15 Jahre gläubig. 20 Jahre, schämen Sie sich nicht. Was haben Sie in den 20 Jahren geschafft? Oder vielmehr, besser gesagt, was hat Jesus durch sie schaffen können in diesen Jahren? Rühmen Sie sich dessen nicht. Wenn die Frucht nicht da ist, dieses Mädchen nach 3 Tagen zerbrach und sagte, Herr, wie ist das möglich? 3 Tage lang und ich habe keine Seele zu dir geführt. Ein junges Mädchen, die Analphabetin war, konnte nicht lesen, konnte nicht schreiben. Aber führt eine Seele nach dem anderen zum Herrn. Und dann 3 Tage nicht. Dieses Mädchen wurde unglücklich, schrie zum Herrn und sagte, Herr, was ist bloß los? Und die Nacht hatte sie einen Traum. Im Traum wurde ihr gesagt, die Lösung deines Problems findest du und die Antwort deines Problems findest du im Jesaja 59, Vers 2. Sie erwachte, sie machte sich auf, lief viele Kilometer zu Fuß, ging zu den Christen, sagte, sagt mir mal, gibt es ein Jesaja in der Bibel? Sie sagten ja. Sie sagt, gibt es ein Jesaja 59? Ja. Da begann sie zu schmunzeln. Sie sagt, gibt es auch ein Vers 2? Ganz gewiss. Da sagt sie, bitte lesen Sie mir mal, was dort geschrieben steht. Und dann nahmen die Christen ihre Zulu-Bibel und lasen. Sie kennen ja den Abschnitt. Der erste Vers sagt, siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass er nicht retten kann. Sein Ohr ist nicht taub, dass er nicht hören kann. Aber der zweite Vers, eure Untugenden scheiden euch von eurem Gott. Eure Sünden scheiden euch von eurem Gott. Er ist noch der Gleiche, der Allmächtige. Sein Arm ist nicht kurz geworden. Der Arm, der den Lazarus aus dem Grab holte. Ja, manche sagen, wir brauchen den Arm nicht. Wir leben im 20. Jahrhundert. Wir sind alle gut geschult. Wunde brauchen wir nicht. Lieben Freunde, wir brauchen sie nicht. Die Zeit ist bald vorhanden, wo wir sie brauchen. Sonst kommen wir dabei um. Die Mächte der Finsternis, die machen sich auch auf in Europa. Und bald gelangen wir an den Punkt, wo wir zum Herrn schreien werden und sagen, Herr, offenbare dich uns. Trotzdem wir die Bibel haben und die Bibel gelehrt worden sind, sind manche ein gottloses Volk geworden. Und wir brauchen ein Eingreifen Gottes. Und als sie lasen, eure Sünden scheiden euch von eurem Gott, da sagte ich, das stimmt. Ich weiß auch, was das ist. Sie beichtete ihre Sünde, bereinigte ihr Leben, ging freudig nach Haus. Als sie zu Haus kam, da warteten Seelen auf sie, und die sie zum Herrn führen konnte. Jesus Christus ist tatsächlich noch der er war, als Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist derselbe, der in der Urgemeinde gewirkt hat, der gesagt hat, das dulde ich nicht, dass in meiner Gemeinde gelogen wird und betrogen wird. Ananias, das gibt es nicht. Er ist der Gleiche. Darum sage ich dieses ein erschreckendes Wort. Wir hatten eine Gemeinde im Erweckungsgebiet Südafrikas. Diese Gemeinde, fragt mich, wir haben circa 140 Außenstationen. Dann und wann gehen wir dorthin, können nicht immer. Bei einer Gemeinde fragten sie mich, dass ich doch regelmäßig kommen könnte, sie zu besuchen, den Gottesdienst dort zu halten. Ich ging hin, verkündigte, einige Monate lang, nicht jeden Sonntag, aber jeden zweiten oder dritten Sonntag. Da bewegte sich nichts in der Gemeinde. Da wurden nicht neue Menschen hinzugefügt. In der Apostelgeschichte heißt es, tagtäglich wuchs die Gemeinde. Täglich wurden Menschen hinzugeführt. Aber hier geschah nichts. Die Gemeinde wuchs nicht. Neue Bekehrte kamen nicht dazu. Bis eines Tages ich gesagt habe, so, jetzt kann ich nicht mehr weitermachen. Habe gesagt, ich bin nicht bereit, um hier weiter zu predigen. Überall wirkt der Geist Gottes, überall kommen Menschen zum Glauben, überall wächst das Werk. Aber hier ist es totenstill. Da stimmt etwas nicht. Dann haben wir gebetet und haben gesagt, Herr, wirke, bringe die Sache ans Licht. Und da wurden zwei Männer in der Gemeinde gefunden, die klatschten. Wir in Afrika sagen klatschen, nicht mit den Händen, sondern mit den Lippen. Afterreden. Die sündigten mit ihrer Zunge. Haben wir gesagt, so, was sagt die Bibel? Sind zu denen gegangen. Die Bibel sagt, wenn dein Bruder sündigt, gehe zu ihm. Sind wir zu den Brüdern gegangen und haben gesagt, so, wie steht's hiermit? Ja, aber die Rechtfertigten. Gut, die Bibel sagt, wenn ihr nicht hört, nimm jemand anders dazu, nicht hört vor der Gemeinde. Dies waren einflussreiche Männer. Ich sage, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir diese Menschen vor die Gemeinde bringen. Und dann heißt es, länger seid ihr keine Mitglieder mehr. Ihr afterredet, ihr sündigt mit euren Zungen. Ihr werdet nicht geduldet, sei denn, dass ihr euch bekehrt. Oft tut man das mit Sitten und Sagen. Sagt, was geschieht nun? Nun kommt ein Riss in der Gemeinde. Und denn friedenshalbe schweigen wir. Und in der Hölle freuen sie sich. Sagten, kostet, was es wille. Wenn sie nicht dazu bereit sind, ich sage, ich bin lieber bereit, mit zwei in der Gemeinde zu sein, als 2000. Die aber halbe Sache machen. Sondern zwei, die entschieden sind. Sonntag kam, wo ich abgekündigt habe. Der Bruder und der Bruder werden in der Gemeinde nicht mehr geduldet. Die müssen sich bekehren. Und er wartete nun, was geschehen sollte. Ich dachte so, das gibt eine Explosion und das ist das Ende vom Lied. Von dieser Gemeinde. Was geschah? Der Herr wirkte. Die beiden nach einiger Zeit kamen, beide, und baten um Vergebung. Und sagen, verzeiht uns, wir haben gesündigt. Am nächsten Sonntag hat Gott hinzugefügt, in kurzer Zeit, der Raum, der nur ein Drittel voll war, war zum Überfließen. Und seitdem müssen immer neue Stühle hineingetan werden. Weil die dort sind, die Bänke sind nicht genügend. Da haben wir wieder gelernt. Gott duldet keine Sünde in seine Gemeinde. Hinaus mit dem Mist des Satans. Und das war eine Lektion, die Gott uns gelehrt hat. Sie wissen ja, dass die Erweckung in einem Kuhstall begonnen hat. Wir hatten keinen Raum. Der einzige Raum war, den wir hatten, ein altes Gebäude, das als Kuhstall benutzt wurde. Und da sagt der Eigentümer Erlo, wenn du hier Vorträge halten willst, es gibt keinen Ort, nur der alte Kuhstall. Dachte, gut, ich ging zum Gefängnis, da war ja so viel, so dicke Kuhmist in diesem Gebäude. Ich ging zum Gefängnis, bekam einige Gefangene, wir gingen mit den Spaten und Schaufeln in den Raum und schmissen den Mist heraus. Das war eine geistliche Lektion, ich habe sie nicht gleich begriffen. Wenn Gott Erweckung schenken muss, heraus mit dem Mist. Raus damit. Wenn Gottes Geist wehen soll, wenn Gott gegenwärtig sein soll, hinaus mit den wilden Tieren, Mäuse, Schlangen, alles gab es in diesem Gebäude. Die Wände mussten neu gefärbt, gestrichen werden. Löcher gestopft werden. Der Raum musste zubereitet werden. Und dann kam Jesus in seine Auferstehungskraft. Dann wirkte der Geist Gottes. Nur nachdem kapierte ich und sagte, Herr, verzeih mir, dass mein Verstand sehr oft nur so weit reicht wie meine Nase. Wenn die Christenheit doch das nur erfassen würde. Und dann begann der Geist Gottes zu wirken. Dann geschahen Sachen. Dann kamen Menschen zum Glauben. Dann wuchs die Gemeinde. Täglich wurden hinzugeführt. Dann lief das Wort Gottes wie ein Feuer durchs Land. Als die beiden Brüder, die sündigten in der Gemeinde, mit ihren Lippen gestraft wurden, im Namen des Herrn. Da begann Gott zu wirken. Als Josua auf seinem Angesicht lag vor dem Herrn, da sagt Gott: Josua, was tust du bloß? Es war ein Tag des Gebets. Es war eine Gebetsstunde. Josua hat die Ältesten zusammengerufen. Als das Heer Gottes geschlagen war, er fiel auf sein Angesicht, zerriss sein Kleid und rief den Herrn an, bis Gott kam und die Gebetsstunde zum Stillstand brachte und sagte: Josua, was machst du hier? Israel hat gesündigt. Nein, Israel hat nicht gesündigt, nur ein Mann. Solange der gesündigt hat, in Israel ist und Israel ihn nicht hinausgewiesen hat, ist es die ganze Schuld, ist es die Schuld des ganzen Volkes Gottes. Und Gott sagt: Ruf das Ganze hier, das Volk zusammen, heiligt euch auf den morgenden Tag. Und dann kam die Sünde des Achan ans Licht. Und Josua sagt: Achan, bekenn deine Schuld. Er sagt: Ja, es stimmt, ich habe einen Mantel gestohlen, Silber und Gold. Josua sagt: Wo hast du es begraben? In meine Hütte. Sehr wahrscheinlich wusste seine Familie davon. Da sagte: Hol's her, bring's. Da brachte er es. Da hieß es: So, du hast das Unglück über uns gebracht. Du hast vom Verbannten genommen, sollte nicht. Und der Mann Gottes sagt: Bringt seine Söhne, bringt seine Töchter, bringt seine Esel und sein Vieh, alles. Und wurde gesteinigt und verbrannt. So wurde die Sünde gerichtet im Volke Gottes. Und der Herr, der das Kommando hatte, der Kapitän war, der Heeresführer war, sagte: So, nun, wenn die Sünde beseitigt ist, dann erweise ich mich wieder als der Herr der Heerscharen. Und dann ging das Volk Gottes wieder triumphierend durchs Land. Da siegte das Volk Gottes. Wenn die Christenheit siegen soll, dann haben wir diese Lektion zu lernen. Ohne dem gibt es keinen Sieg. Wir werden zum Hohn und Spott der Welt und der höllischen Mächte. Und das Volk Gottes wird von Niederlage zur Niederlage gehen. Es sei denn, dass wir den Herrn Jesus neu erkennen als den Heiligen. Nun zum Schluss. Eine der gesegnetesten schwarzen Prediger Afrikas, der in Südafrika war, vor vielen Jahren, durch den Tausende zum Glauben gekommen sind. Ein gewaltiges Werkzeug Gottes, war jung verheiratet. Er verkündigte das Evangelium, aber das Feuer Gottes brannte nicht. Die Menschen kamen nicht zum Glauben. Die Menschen bekehrten sich nicht. Nichts geschah. Da macht er sich auf mit seiner Frau und sagt: Frau, da stimmt etwas nicht. Lasst uns auf die Knie gehen und beten. Was ist dem Herrn im Wege? Und er sagt, als er mit seiner Frau betete, sie waren gerade verheiratet, da kam ihm plötzlich etwas im Sinn. Sie waren arm, reisten viel. Bei ihrem Haus hatten sie nicht viele Sachen. Sie hatten nur zwei Bettlaken, die sie zu ihrer Hochzeit gekauft hatten. Aber diese zwei Bettlaken hatten sie auf dem Schwarzmarkt gekauft. Sie wussten, dass der Mann die gestohlen hatte. Und von dem haben sie diese zwei Bettlaken sehr billig, oder vier Bettlaken, ganz billig für zwei Betten, gekauft. Und er sagt, plötzlich standen diese Bettlaken vor ihm. Wo kommen die her? Ja, Herr, die habe ich gekauft. Von wem? Ja, von dem. Und du wusstest, dass der die gestohlen hat? Ja, Herr. Und er sagte, da war keine andere Möglichkeit, er sagte seine Frau. Er stand auf, er sagte, Frau, hör mal, unsere Bettlaken, weißt du, wo die herkommen? Die haben wir gekauft. Von einem, der sie gestohlen hat. Er sagt, ich hole die jetzt und verbrenne sie. Die Frau sagt, aber das sind die einzigen, die wir haben. Wir haben keine andere. Manchmal sind die Frauen gut, manchmal nicht gut. Manchmal klug und manchmal unweise. Aber Gott sei Dank, wenn es denn Männer gibt, die nicht in einem Frauenkleid herumgehen, sondern Hosen anhaben. Da sagte er, du, ob wir Laken haben oder nicht, die rinnen ins Feuer. Und er holte die, tat sie draußen, holte seine Streichhölzer und zündete die an. Dann gingen sie zu Bett und haben über ein Jahr, zwei Jahre lang ohne Bettlaken geschlafen. Das war der Preis, den sie bezahlen mussten für die Erweckung. Und danach kamen Tausende und Abertausende zum Glauben. Eine Erweckung nach der anderen. In verschiedenen Gebieten und Großstädten Südafrikas. Er sagt am nächsten Morgen, schaute aus seinem Schlafzimmerfenster, da räucherte es noch. Er sagt, das waren deutsche Bettlaken. Und gute Qualität. Die ganze Nacht haben die gebrannt und geräuchert. Er sagt, aber das wird er nie vergessen. Die mussten erst verbrannt werden. Und als sie verbrannt waren, da sagte Gott, der Heilige, so, nun kann ich wirken. Jesus Christus ist gestern, heute und bis in Ewigkeit derselbe. Wir können vieles sagen darüber und manche Punkte anrühren. Aber heute Abend wollte ich nur über einen Punkt reden, und das ist seine Heiligkeit, die er nicht verloren hat. Er ist heute noch der Heilige. Und wenn er einst erscheinen wird auf seinem Thron, dann wird sogar die Erde und der Himmel fliehen vor ihm. Dann werden die Gottlosen sagen, Berge, fallt über uns, fallet über uns. Steine, bedeckt uns, Felsen, bedeckt uns. Denn es ist gekommen, der Tag des Zorns des Lammes. Er ist gestern, heute bis in Ewigkeit derselbe. Er ist nicht unsere Puppe, mit der wir rumspielen können. Er ist uns auch nicht unser kleiner Hund, den wir an Band haben können. Sondern er ist der Heilige, von dem die Seraphinen sagten, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und der Prophet, einer der größten Propheten, die je in dieser Welt gelebt haben, riefen aus, wehe mir, ich vergehe. Aber Gott sei Dank, dass es der Retter war, der den Engel gesandt hat, mit seiner Zange eine glühende Kohle zu nehmen, die Lippen zu reinigen. Hat die Kohle ihre Lippen schon bereinigt? Lieben Schwestern, das viele Reden gehört Ihnen ja. Leider gibt es auch Männer, die jetzt geworden sind wie die Frauen und reden genauso viel und klatschen genauso viel und after reden genauso viel. Die glühende Kohle muss wirksam sein. Die Lippen reinigen. Schauen Sie sich die Christenheit an, die christliche Welt. Gibt es Menschen, die mehr klatschen mit ihren Zungen als die Christenheit? Hören Sie nur mal hin. Aber wenn wir erleben, dass er heute noch der gleiche ist, dann hört das auf. Dann beginnt die Erweckung. Wenn das aber nicht aufhört, dann geht das Teuflische weiter. Und wir uns in diese und in jene Welt. Möge Gott schenken, dass es uns eine Wirklichkeit ist, dass Jesus gestern und in der Ewigkeit auch heute noch der gleiche ist. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir beugen unsere Häupte nun vor dein heilig Angesicht. Du, der Erste, und der Letzte. Du wirst das letzte Wort haben, nicht wir. Nicht die Welt, nicht die Mächte der Finsternis und auch nicht die Christenheit, sondern du. Du hast dich als der Heilige offenbart in der Urgemeinde in Jerusalem. Sie haben dich als den Heiligen gekannt. Schenke uns, dass wir auch heute Abend dich als denselben erkennen. Amen.